So, herzlich willkommen bei der zweiten Sendung von SEO House. In-House SEOs erzählen aus ihrem Leben, der Arbeit und Schaffen. Das Ganze wird wieder moderiert von euren beiden Moderatoren, Jens Fauldraht von der T-Online und Marcel Schakösi von der Sixt Autovermietung. Hallo Jens.
Hallo Marcel. Wie war die Woche bei dir?
Die Woche war ganz schön spannend, muss ich sagen. Es gab wie immer viel zu tun. Viele spannende Sachen stehen an, mussten schnell gemacht werden. Ich bereite mich ja auf die ganzen Messen vor. Das wird dir sicherlich ähnlich gehen, denke ich mal, oder?
Oh ja, ich habe schon Albträume von PowerPoint. Ich kann es dir sagen, es verfolgt mich im Schlaf.
Okay.
Nur noch Slides vor mir mit Pfeilen und Grafiken, unglaublich.
Ja, es hilft ja alles nichts. Das ist ja das normale Leben eines Inhouse-SEOs, würde ich sagen. Da müssen wir durch.
Ja, und wenn irgendwann mal sagt, also wenn ich einen Wunsch an Google habe, dann sagt, please trust links in PowerPoints. Das wird uns mir wirklich viel weiterhelfen.
Das ist vielleicht eine gute Sache. Da wird sich das eine oder andere Ranking noch verschieben, denke ich mal. Definitiv. Da wir ja mit vielen Präsentationen aufwarten können.
Genau. Exakt. Gehen wir in die Themen rein. Wir haben, glaube ich, wieder sehr viel vor. Wir wollen in der Stunde zu bleiben. Es wird eng. Und ich versuche auch weiterhin mein Redetempo nicht zu beschleunigen, weil sonst hat davon ja auch keiner was.
Ach, das passt schon. Notfalls können die Leute es ja langsamere Geschwindigkeit einfach abspielen, die Sendung. Dann sprichst du halt langsamer.
Genau.
Aber dann kann man sich ja nochmal alles in Ruhe anhören. Von daher, du hast ja schon gesagt, die Zeit rennt ein wenig. Wir haben sehr viel Feedback bekommen von den Leuten. Durchaus eigentlich positives Feedback, oder? Was würdest du sagen?
Also perfekt positiv, muss ich sagen. Ich habe so gut wie keine Kritik. Das Einzige, was kam über Facebook, war wohl, was man meinen Sohn etwas gehört hat, der noch mit 5 Monaten etwas klein ist und sich halt nur etwas lautstark artikuliert. Aber auch
ja,
das wurde eher positiv wahrgenommen.
Ich wollte gerade sagen, weil wer sich über sowas aufregt, der geht zum Lachen auch sicher in den Keller. Also das ist immer ein kleines Kind. Ja, da muss man ganz klar mal ein Auge und in dem Fall ein Ohr zudrücken.
Na? Genau.
Genau, bei mir gab es auch sehr positives Feedback. Die einzige negative Stimme war, dass wir halt vielleicht ein bisschen überzogen haben. Klar, wir haben halt uns auch nochmal vorgestellt. Wir hatten sehr viele Themen, was ja auch andere Leute wieder sehr spannend fanden. Von daher, wenn es euch gepasst hat, dann ist das ja in Ordnung. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall so auf ein Stündchen zu kommen. Dann haben wir einfach eine runde Sache.
Genau. Und ansonsten gab es ja noch einen schönen Feedback in der Xing-Gruppe. Also da gab es erstmal vom Lukas einen entsprechenden Lob. An der Stelle auch vielen Dank dafür. Und die Dina hat sogar gleich mal ein paar Fragen gestellt, die ich zwar auch schon in der Gruppe beantwortet habe, bitte auch an alle anderen mal denken, in die Gruppe zu gehen. Die ist sehr schön von Marco da aufgesetzt an der Stelle. Und sie hat so ein paar Fragen gestellt, die wir vielleicht mal ganz kurz beantworten können.
Mhm. Ich muss da ganz kurz noch unterbrechen, Jens. Für die Leute, die jetzt ja nicht die gleichen Sachen wie wir auf dem Bildschirm sehen, wir werden natürlich dann nach der Sendung gibt es wieder eine kleine Zusammenfassung und da posten wir dann natürlich auch die Links. Das heißt, ihr könnt euch dann zur Sendung alles angucken oder während ihr die Sendung hört, dann gleich fröhlich durchklicken.
Genau. Ansonsten kann ich euch auch den Xing-Link jetzt vorlesen, aber ich glaube, das bringt uns nicht weiter.
Das bringt uns nicht weiter, nein.
Genau. Okay, und Ihre erste Frage war gewesen, nutzen wir beiden eigentlich eigene Tools oder überlassen wir Auswertungen den Agenturen? Also wir überlassen Agenturen überhaupt keine Auswertung, weil die machen wir grundsätzlich selbst. Aber wir nutzen auch, also wir haben eine komplette interne Suite zum Durchmessen von allem und jedem. Aber wir nutzen auch noch sehr intensiv an der Stelle Systrix, das gerade für Ad-Hoc-Analysen für mich auch eins der schnellsten und besten Tools am Markt ist.
Mhm.
Und wie sieht es bei euch aus?
Wir nutzen, wie gesagt, eigene Tools. Ich hatte das letztes Mal ja auch schon erwähnt. Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, das ist die Dina Lewicki, die Frage gestellt hat. Ja, aber das seht ihr dann auch in dem Link. Und die Dina ist bei der Deutschen Post AG und ich denke mal da auch im Bereich SEO unterwegs, so wie ich das hier im Xing-Profil entnehmen kann. Von daher hat sie eben diese spezifischen Fragen an uns. Ja, also Tools haben wir eigene. Natürlich schauen wir auch mal in das ein oder andere Standard-Tool rein, sei es jetzt Systrix oder irgendwelche anderen, das ist ja ganz klar. Aber wir haben generell eigene Lösungen, wie ihr das ja, glaube ich, auch habt.
Genau. Das stimmt. Und das zweite war ein sehr lustiges, also ich musste bei dem Wort auch erstmal nachdenken. Zum Glück hat sie geschrieben, was sie meinte mit dem Keyword Governance. Dachte ich auch, okay. Aber man lernt ja auch dazu an der Stelle, ist ja schön. Und da ging es um das Problem, wie geht man um, wenn man verschiedene Seiten für das gleiche Keyword hat. Das ist, man muss eine gewisse Größe haben dazu, damit man das auch Problem hat oder auch eine gewisse Breite vor allem. dann ist es bei uns so ein Thema, dass wir versuchen zu entscheiden, wo ist der bessere Business Case und wo ist die höhere Conversion. Wenn diese Daten nicht vorliegen, ist es ein politisches Thema, was dann meistens überhaupt nicht geklärt werden kann. Das passiert einem dummerweise auch ab und zu mal.
Genau. Also für mich auch eher ein Luxusproblem, sage ich jetzt mal. Also es betrifft mich gar nicht direkt, das kann ich sagen. Problematik hier ist ja wirklich, dass ihr halt ein Keyword habt und habt halt mehrere Seiten dazu in eurem Portfolio. Welche Seite gebt ihr da quasi den Vorzug? Ja, kann ich leider gar nicht so viel zu sagen. Also bei uns gibt es so ein bisschen Überschneidungen in gewissen Bereichen, jetzt zum Beispiel halt mit Leasing, sage ich mal. Aber dann nehmen wir halt eben auch die bestpassendste Seite und pushen die. Und wenn man dann auf der ersten Seite bei Google dann die Hauptseite oben hat, ja, und die anderen Seiten ranken dann auf Platz 2 oder 3 oder 4, dann ist es ja auch gut. Also von daher passt es schon, sage ich mal. Mhm.
Genau, notfalls ein Kompromiss ist immer noch so das Thema, dass man sagt, okay, wir gehen auf die eine Seite, wir machen aber auch entsprechend schön Verlinkung auf die andere Seite, so dass wenn der Nutzer doch das andere lieber erwartet hätte, wenigstens dann auch von meiner schon rankten Landingpage, wo er landet, dann zu der anderen Seite auch kommt.
Genau.
Dann hat man das Problem auch irgendwie gelöst. So ein Kompromiss funktioniert.
Die Dina fragt dann noch, wie es mit Google AdWords aussieht. Da kann ich leider nicht mit dienen, weil ich ja als Inhouse SEO wirklich nur den SEO-Bereich bei uns betreue. Hast du da Erfahrung mit AdWords bei diesen Überschneidungen?
Die haben wir auch, aber ich sehe sie auch nur, weil ich mache das zum Glück auch nicht selbst, weil wir halt nur ein SEO-Team sind und nicht fürs SEA zuständig. Aber da ist es halt so, dass es teilweise auch so ist, dass die einzelnen Assets bei uns einige Ziele haben, teilweise auch mit verschiedenen Agenturen arbeiten und dann auch keine Abstimmung festgestellt ist. Das war ein System, was wir uns erstmal auf eine Agentur bringen, weil es ansonsten ja gar nicht aufgelöst werden kann. Mhm. Aber da sind wir schon ein Stück gegangen, aber es ist noch nicht ganz am Ende des Weges.
Okay. Die Dina fragt als drittes noch nach internen Abnahmeprozessen bei neuen Webseiten. Sie fragt, welche SEO-Kriterien sind aus unserer Sicht jetzt absolut zwingend für die Abnahme und bei welchen kann man ein Auge zudrücken. Ja, also solange es jetzt Sachen sind, die wirklich nicht andere Bereiche beschädigen, ja, oder denen wirklich halt die Keywords dann quasi abjagen, gebe ich zum Beispiel in der Regel erstmal alles frei, um einfach das indexierbare Seitenvolumen bei Google zu erhöhen. Das ist ja immer gut, wenn man einfach mehr Angel im Teich hat, wie ich das immer gerne nenne. Von daher drücke ich da eigentlich schon mal gerne ein Auge zu. Wenn die Seiten live sind, kann man dann immer noch ganz in Ruhe ein bisschen rumoptimieren, ja.
Definitiv. Also sehen wir ähnlich. Solange es nichts kaputt macht von dem, was schon da ist, habe ich auch durch eine schlechte Seite keinen Schaden, weil sie ja vorher gar nicht da war. Also entsteht erstmal per se kein Schaden.
Genau, da bin ich auch der Meinung, dass du hast es schön angesprochen, wir kommen auch später zu dem Thema schlechte Seiten. Das ist sowas wie schlechte Links, sowas gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Ja, also da gibt es noch viel mehr Sachen, wo man sagt, schlechte, ja, was gibt's da noch? Schlechten Sex, sag ich mal. Ja, gibt's auch nicht. Also von daher, das passt schon. Seht zu, dass ihr eure Seiten auf jeden Fall in den Index kriegt. Wenn die sauber sind, wenn die gut sind, drückt auf jeden Fall ein Auge zu, wenn die nicht toll optimiert sind. Ja, interne Abnahmeprozesse. Ja, also betrifft mich nicht so direkt. Ich glaube, da sind wir halt sehr dynamisch am Start. Aber da wäre interessant, mal die Diener einfach zu hören, wie es bei der Deutschen Post aussieht. Und ja, vielleicht laden wir sie ja zu einer Sendung ein, Jens, oder was meinst du?
Ja, wäre eine gute Sache, glaube ich. Also, auf jeden Fall sollten wir sie mal auf die Shortlist setzen.
Prima. Dann sind wir mit der Xing-Gruppe, glaube ich, schon durch. Wir freuen uns da auf jeden Fall auf eure Fragen, wenn ihr da was habt. Also gerne reinschreiben. Und wir sehen zu, dass wir die dann auch zeitnah entweder im Forum direkt beantworten können oder dann entsprechend halt in der Sendung auch.
Genau. Sie könnt auch einfach mal zu einem unserer SEO-Stammtischen hier kommen, weil immerhin ist sie in Darmstadt, also die gleiche Postleitzahl wie uns. Also dann wird sie wohl bei uns hinten in der Telekom City irgendwo sitzen. Post Telekom war ja mal irgendwann eins, bis wir eine andere Farbe bekommen haben.
Okay. Ja, das ergeben sich doch auf jeden Fall viele nette Synergien. Also klar, ist doch prima.
Genau.
Ja.
Exakt. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Oder beziehungsweise, was wir so Schönes in der Blogosphäre gefunden haben. Und da war ein wirklich sehr schöner Artikel bei, und jetzt bitte nicht sauer sein, wenn ich dann den Blognamen falsch ausspreche, irgendwie Easy, Icy, whatever.
Nee, der Eisi.
Persönlich ist er mir jetzt noch nicht untergekommen. Oder ich habe leider in meinem Wahn meines etwas verwirrten Kopfes es wieder vergessen.
Okay.
Mit 37 hat man langsam Alzheimer-Erscheinung. Nicht so übel nehmen. Hat aber einen sehr, sehr, sehr schönen Post geschrieben über die Neuheiten in der Sysrix Toolbox. Und also dieses SEM-Modul ist jetzt nicht so mein Favorite. Wie gesagt, mache ich nicht. Aber bei dem SEO-Themen waren wirklich sehr schöne Sachen dabei, also sind Kleinigkeiten wie den Traffic-Verlauf, also grundgenommen eine grobe Saisonalisierung, wie man es auch bei dem Google-Keyword-Tool kennt, ist aber trotzdem schon mal ein schöner Hinweis, dass man weiß, wenn man Weihnachten im Januar dummerweise dann keinen Traffic mehr hat. Okay, hätte man auch von alleine gewusst, aber bei vielen anderen Keywords halt eben nicht. Ist wirklich, glaube ich, ein sehr schöner Hinweis. Was wirklich ganz schön gemacht ist, ist das Ranking auf Unterseiten, wo man dann schön an rankende Verzeichnisbäume kriegt. Also ich bin also sozusagen im Pfad, erste Pfadebene, zweite Pfadebene und wie viele Keywords dort aufschlagen und welche Seiten dann dort wie viel Traffic haben. Einzig und allein, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe bei uns die ganzen Sachen aus dem Faden rausgeschmissen. deswegen.
Das ist eine sehr gute Geschichte. Hast du da schon auch direkt den Impact schon spüren können?
Das war eher ein, das war eine Maßnahme, um Prozesse zu vereinfachen. Das hat mit SEO relativ, also wir haben das zwar mit beantragt, hat aber eigentlich keinen direkten Ranking, sondern eher, dass ich später intern einfacher arbeiten kann bei der Einfügung von sprechenden URLs, weil wir hätten sonst noch eine weitere Schleife und weiteren Entscheidungsbaum einbauen müssen, weil so, weil das CMS intern überhaupt keine Pfade hat. Das heißt, es hätte dann erst künstlich die errechnen müssen, sonst hätte die Seitenauslieferungszeit erhöht und das war okay. Einfach Schnickschnack, Schnuck und weg mit.
Aber gerade dieses Thema Seitenstrukturen sollten wir uns vielleicht mal auch auf einen kleinen Zettel schreiben und dann Monitor hängen, können wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen auch mal in Ruhe drauf eingehen.
Ja. Hast du schon mal irgendwie eine Suche aufgesetzt oder sowas mit irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie das Lucene oder ich habe ja glücklicherweise netterweise eine Fastart, hätte jetzt nicht nieder im Keller liegen, ist ein bisschen teuer, aber da ist zum Beispiel so, dass die Information, wo ich im Pfad liege, jetzt bei einer Fast überhaupt keine Rolle spielt.
Nee, muss ich gestehen, noch nicht so. Also da kann ich dir jetzt ja nicht mit dienen gerade.
Da muss man sich mal anschauen. Aber wie gesagt, es ist sehr schön, wenn man das jetzt hätte, dann ist es wirklich sehr schön, wenn man sagt, in meinem Bereich Popmusik habe ich diese Rankings und okay. Im Bereich Classic Music habe ich diese Rankings. Man kann es halt schöner clustern von denen. So gesehen ist diese Auswertung sehr schön, wenn man dann eine entsprechende Seitenstruktur hat, sprich Verzeichnisse in der URL auch abbildet. Wenn man die natürlich nicht hat, sieht man wenigstens die Seiten, die am meisten ranken, aber halt leider nicht mehr auf Verzeichnisebene, sondern nur overall. Aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube für viele Leute eine sehr, sehr hilfreiche Funktion. Und finde ich zumindest persönlich sehr schön.
Also bei den Systrix-Tools, bei den neuen Modulen oder neuen Optionen in den Modulen geht es halt auch wirklich darum, dass eine Vereinfachung stattfindet, die Daten wirklich auch sauber aufbereitet werden. Der ISI schreibt ja auch, ihr müsst euch den Artikel durchlesen, es klingt am Anfang alles ein bisschen verwirrend, ja, aber es geht halt auch darum, dass die Daten, die für die Auswertung eben keine Rolle spielen, da auch ausgefiltert werden. Man sieht also, der Johannes baut da anscheinend viel nach. Das ist eine sehr gute Geschichte, wie ich sage, ja. Konntest du es bisher für dich dann anwenden? Also konntest du die neuen Features schon nutzen?
Definitiv. Konnte schon einiges Schönes machen, gerade wenn man sich mal starke Seiten anschaut und nochmal gucken lässt, so was man so alles noch rankt, hat man da doch noch die ein oder andere Idee gefunden, um so Ad-Hoc-Maßnahmen, wo man sagt, oh, guck mal da, mit dieser Mehrwort-Kombi habe ich noch irgendwie Ranking auf 5. Vielleicht kann ich da meinen Titel noch ein bisschen umstricken und ruckzuck ist man noch ein bisschen weiter oben. Konnte man durchaus nutzen. Also ist wirklich eine schöne Sache. Man braucht halt ein paar Mitarbeiter, die sich dadurch durch die Daten schauen können. Aber dann funktioniert das wirklich sehr schön.
Also in den letzten beiden Sätzen waren jetzt extrem viel SEO-Wissen drin, Leute. Ja, also nochmal zurückspulen und hört euch das genau an, was der Jens da gerade gesagt hat. Kann ich nur empfehlen. Okay, super. Sind wir durch mit der Systrix Toolbox oder hast du noch einen Einwand dazu?
Nee, also ich muss nur sagen, ich bin fast wöchentlich. Er hat ja mittlerweile so eine Rubrik, wo da steht Chains. Ich gucke da jeden wirklich einmal die Woche mittlerweile rein, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit hat doch relativ stark angezogen. Ich hoffe, dass sie vor lauter Features, bisher hat jedes Feature das Tool wirklich besser gemacht und nicht unübersichtlicher. Ich hoffe, dass das dabei bleibt, weil eine der großen Stärken für mich ist Systrix, dass ich es wirklich jeden Mensch bei uns im Team konnte ich dran setzen und er hat es sofort verstanden. Ich brauchte nie eine Einführung, gar nichts. Das ist für mich eine der absolut großen Stärken, wenn ich mit dem Tool einfach losarbeiten kann. Und ich hoffe, dass es auf der Ebene bleibt. Bevor es dann halt irgendwann mal ein Feature-Monster wird, aber ich glaube, da muss man sich auch beim Johannes keine Gedanken machen. Ich glaube, der legt da auf schnelle Benutzbarkeit auch sehr großen Wert.
Definitiv. Ich möchte noch gerne anmerken, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, dass wir hier absolut neutral auch an die Sachen rangehen. Also wir bevorzugen hier keine Tools oder haben jetzt nicht irgendwie, wollen jetzt hier Werbung machen, sondern wir lesen einfach nur im Netz, wenn es neue Features bei irgendwelchen Tools gibt, dann möchten wir die hier gerne vorstellen, wenn wir mit den Tools auch schon gearbeitet haben. Von daher, also nicht denken, dass wir hier jetzt irgendwelche Tools präferieren würden, dem ist natürlich nicht so. Ja.
Das stimmt. Nur wir können über die ja nur reden, die wir auch selber nutzen. Also ich kann jetzt schwerlich was von anderen Leuten sagen, die ich gar nicht kenne im Backend. Dann würde ich einfach eine Meinung, kann ich keine Meinung dazu abgeben. Also dann muss das jemand anders machen.
Ganz klar. Dann kommen wir zum nächsten Thema schon, würde ich sagen. Das haben wir relativ schnell abgehandelt. Ja, magst du anfangen? Universal Search Status Quo?
Genau, war ein auch super schöner Posting von Johannes. Universal Search Status Quo. Sollte man gelesen haben, geht ein bisschen damit, dass doch die Anzeigen der Universal-Ergebnisse kontinuierlich am Wachsen sind. Also bei wie viel Suchanfragen werden denn Universal-Ergebnisse angezeigt? Ich persönlich muss sagen, es gibt wirklich ganze Bereiche. Ich weiß nicht, wie es bei wie das bei Auto ist und wie weit ihr mit euren Themen dort in Universal Search geht. Aber gerade im Bereich Shopping und den Stärken der Preissuchmaschinen da drin, muss ich sagen, mit so etwas mit dem T-Online-Shop ist wesentlich einfacher über den Shopping-Index zu ranken als im normalen. Und da machen wir mittlerweile doch einen Großteil auch des Traffics mit drüber. Also das sind definitiv interessante Kanäle und wenn die natürlich anwachsen, finde ich das natürlich fantastisch. Aber was hier interessant ist an der Stelle, war eigentlich ganz am Ende innerhalb der Diskussion, dass dann die Frage aufgekommen ist, wie sich denn seine Ergebnisse mit denen von der, die Search Metrics regelmäßig auch publiziert, auch die sollte man übrigens auch an der Stelle, um mal ein bisschen reinzubringen, hat, die schreiben sehr, sehr schöne Postings über ihre Findings, die sie aus ihren Daten rausziehen. Aber hier war eben die Frage, warum gibt es da Diskrepanzen? Das sollte man mal lesen, weil was für mich eigentlich dort rausgekommen ist, ist, dass bei all diesen Posts vielleicht sinnvoll wäre, wer auch immer aus diesen Tool-Anbietern über Daten schreibt, am Ende nochmal so eine kleine Disclosure zu machen oder einen kleinen Description, wie man denn diese Daten erhoben hat. Also sind es jetzt die Suchanfragen gewichtet nach ihrer Popularität, die da eingeflossen sind? Habe ich mir die erste, zweite, dritte Seite angeschaut? Also einfach nochmal ein bisschen mehr für die Datenerhebung. Das wird nicht jeden interessieren, aber die Leute, die nicht mit klarkommen, warum die Sachen verschieden sind, können dann wenigstens sagen, aha, so funktioniert die Rechnung, am Ende auch eine Formel oder sonst was, so dass ich es nachvollziehen kann, weil die deutsche Sprache wie jede andere Sprache ist halt eben nicht Mathematik. Das ist die saubere Sprache, um irgendetwas auszudrücken, wenn es eindeutig sein soll. So hat man immer Missverständnisse drin. Einfach nochmal für die Leute, auch für mich persönlich, ich mag es einfach, wenn ich genau weiß, was wurde hier genau mit wem gerechnet. Hans Kronberg macht das ja immer fantastisch. Da hat man ja erstmal so irgendwie 5 Tonnen Papier zu lesen, bevor man weiß, also weil er genau seine Herleitung schreibt. Und das ist natürlich wirklich immer sehr schön, dass man dann auch es einschätzen kann und sich nicht so weiß, ist es jetzt, liegt es jetzt daran, dass die verschiedenen Keywords gemessen haben oder liegt es an der Methode, wie sie es berechnet haben?
Mhm. Genau, also was ich auch sagen muss, ich bin ja immer ein großer Freund auch von SEO-Transparenz. Das führe ich gerne im Unternehmen ein und selber ist mir das auch ein Anliegen, das privat zu machen. Und das Problem, was ich einfach auch mit den Tools habe, ist wirklich, dass man auch hier nicht die hundertprozentige Transparenz hat. Klar, kann man irgendwo nie bekommen, ja. Aber es wäre halt schön, wenn auch die Anbieter, ob das jetzt wirklich Sistrix sind oder Searchmetrics in dem Fall, vielleicht auch nochmal einen schönen Blogpost schreiben könnten, wo man wirklich ganz gezielt darauf eingeht, wie kommen die Rankings, wie du es gesagt hast, auch mit Formeln belegt, wie kommen die Ergebnisse, Entschuldigung, da zustande, damit halt hier so eine Diskussion natürlich auch gar nicht entstehen können. Oder halt, wenn man im schlimmsten Fall mehrere Tools benutzt, die Ergebnisse dann vielleicht sogar stark voneinander abweichen, was ja dann für den User einfach schlecht ist, weil der eine fragt dann mit dem Tool ab, der andere mit dem anderen, man trifft sich irgendwie und man findet einfach keinen gemeinsamen Nenner. Sowas darf eigentlich nicht sein.
Nee, das darf überhaupt nicht sein. Im schlimmsten Fall hat man im Haus verschiedene Ecken, die mit zwei verschiedenen Tools arbeiten und hat man dann fürs Management auf dem gleichen Faktum zwei verschiedene Reports, das ist dann, hat man auch schon ganz übel. Weil genau. Wenn das Management verwirrt ist, dann ist eigentlich erstmal Ende.
Definitiv und deswegen hatten wir ja auch gesagt, wir benutzen beide unsere eigenen Tools im Haus, das ist, denke ich mal, die beste Möglichkeit, weil dann hat man wirklich Daten aus dieser einen validen Quelle, die kann man mit den anderen Tools dann zwar immer so ein bisschen gegenchecken, aber fürs Reporting halt muss man definitiv dann einfach nur eine Datenbasis hernehmen und das sollte dann immer eine eigens gestrickte und mit dem Management abgestimmte Version sein.
Definitiv.
Definitiv. Okay, lest euch die Diskussion auf jeden Fall durch, ist ein sehr interessanter Artikel. Universal Search. Okay. Nächstes Thema, was wir auf der Agenda hätten, ist von Spam-Signalen und Ranking-Faktoren. Ja, auch ein sehr interessanter Artikel, den wir gefunden haben im Suchmaschinentricks.de von dem bekannten Stefan Fischerländer. Ja. Jens, willst du wieder anfangen?
Ja, gerne. Also auch das ist wieder etwa ein sehr, sehr schönes Posting. Diesmal auch voller Formeln, lustigerweise. Der einfach mal darüber ausgehen will, dass es halt nicht dieses Schwarz-Weiß gibt, sondern dass vieles bei Ranking-Algorithmen, dass es da um die Verarbeitung von Signalen geht und dass eben es bei Signalen nicht wie bei harten Kriterien darum geht, dass man am Ende irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ausrechnet und es eben nicht dieses eine Kriterium gibt, was dazu führt, dass ich jetzt super viel besser bin oder super viel schlechter bin, sondern die Kombination von allen. Und das hat er wirklich sehr schön aufgeschrieben und auch mal auf das Problem eingegangen, dass es halt von außen immer sehr einfach klingt, nach dem Motto, guck mal, wenn das ist, dann ist das doch relativ einfach zu erkennen, dass es Spam ist, aber es gibt halt eben sehr viele Leute, die genau die gleiche Methode anwenden und eben nicht spammen, sondern sie irgendwie machen, weil sie es fürs natürliche Verhalten halten und ist natürlich das für die Suchmaschinen ein Problem ist, nicht zu viele False Positives zu haben, also Leute in Spam einzusortieren, die gar keine sind. Und das hat er hier sehr schön aufgezeigt am Beispiel, wie man sowas ausrechnen könnte. Da hat er den naiven Bayes-Filter genommen, der definitiv, sagt er auch so, bei Suchmaschinen so natürlich nicht angewendet wird, aber einfach mal an einem Beispiel eines bekannten Algorithmus zu zeigen, wie eben solche Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet werden und dass eben so ein Faktor alleine nie ausreicht, um alleine zu entscheiden, also hinreichend genau zu entscheiden, dass es etwas Spam ist oder eben nicht. Weil wenn dann rauskommt irgendwie Spam-Wahrscheinlichkeit 82%, dann heißt es, dass man 18% zu Spam klassifizieren würde, die schlicht und ergreifend gar keiner sind. Und das ist einfach zu viel. Und da würde man sich zu viel aus dem Index an guten Inhalten rausnehmen.
Genau, das ist ja der sogenannte Hem, der da einfach mit drin landet, den man natürlich da rausfiltern will oder muss, weil es ist ja ärgerlich für einen Seitenbetreiber, der jetzt eine saubere Seite macht, aber vielleicht zu irgendeinem Thema, was Google halt einfach schlecht bewertet. Also jetzt ganz profanes Beispiel, ich mache jetzt eigentlich mal eine Informationsseite zum Thema, keine Ahnung, Kondome oder so, ja. Und Google würde dann sagen, oh nee, da kommen mir zu viele Keywords vor, das hört sich alles spammy an und haut mir die Seite aus dem Index raus. Das ist natürlich schlecht. Und deswegen muss die einfach zusehen oder jeder von uns, dass wir halt immer möglichst wenig von diesen negativen Signalen senden. Ja, wobei die Hand drauf zu haben, ist natürlich unheimlich schwer. Jeder hat ja schon mal von gehört, von diesen angeblichen 200 Faktoren oder Signalen, die Google halt eben anhand deren Google eine Seite bewertet. Das fängt natürlich an von Keyword in der URL und Content-Anteil auf der Seite bis kann hingehen zum Pfaff-Icon oder sonstigem. Ja, so richtig, was da drin steht, weiß ja auch keiner so genau. Also die 200, wer die zuerst mal aufschreibt, der kriegt auf jeden Fall einen Preis aus der SEO-Szene, sage ich jetzt mal. Und genau, geht wirklich darum, dass ihr diese Signale so sauber wie möglich haltet, so wenig schlechte Signale sendet. Der Stefan schreibt halt hier von bösen Links und Footer-Links und so klassische Beispiele, die kennt ihr natürlich alle, damit eure Seite halt möglichst nicht in diesem Filter landet, ja?
Definitiv. Und gerade wenn wir mal von Signalen sprechen, fällt mir jetzt doch ein, wir wollten es eigentlich nicht, aber jetzt ist es, weil es ist mir beim Lesen so lustig aufgefallen, da sage ich nur, wenn Personen nicht wissen, was sie schreiben, eine E-Mail, die heute wirklich viele Leute bekommen haben, aber da steht ein sehr lustiger Satz drin, der passt hier wie die Faust aufs Auge, da steht drin, natürlich eignen sich die günstigen Bookmarks hervorragend für ein dauerhaftes Linkbuilding beziehungsweise stetiges Link-Grundrauschen. Und jetzt nochmal hier ganz kurz so klar zu machen, Grundrauschen ist keine Information, das heißt, es wirkt auch nirgendwo. Also allein schon so ein Satz heißt im Grunde genommen, was ich dort anbiete, wirkt nicht. Das war wahrscheinlich nicht das, was der Mensch sagen wollte, aber Signal ist das, was eben nicht Rauschen ist.
Okay, also dann kannst du auch diese E-Mail, die du bekommen hast, gleich in den deinen persönlichen Spam-Filter weiterleiten.
Ist auch direkt, drin gelandet, aber ich fand halt einfach, man sollte wissen, was man schreibt.
Ja, okay. Kann ich an
der Stelle klar nur sagen, und also Rauschen ist eben das Gegenteil von Signal. Es ist nämlich eben nicht Information.
Sehr gut. Jetzt driften wir ein bisschen in den technischen Bereich ab.
Muss ich mal machen.
Sehr schön. Ihr werdet im Artikel auch eine Unmenge von Formeln lesen. Die könnt ihr euch in Ruhe anschauen, gerne auch nachrechnen. Alles ein bisschen sehr technisch, aber auch toll mathematisch aufgegliedert. Mir persönlich ein bisschen zu viel. Von daher seht einfach zu, dass eure Seiten sauber sind. Das ist kein Geheimwissen, dass ihr eben keine Spam-Signale massiv aussendet. Und dann sollte es eigentlich auch keine Probleme geben, dass euch die Seite in irgendeiner Form abfliegt. Ja, gerade wenn ihr als Inhouse-SEO unterwegs seid, gehe ich davon aus, dass ihr keine Spam-Signale sendet. Hallo, sonst macht ihr irgendwas falsch.
Das stimmt. Wobei, ich meine, wie gesagt, es war, glaube ich, das Lustige auch auf der SES. Ich meine, wer groß ist, der wird halt auch mit irgendwelchen Sachen versehen, für die man einfach gar nichts kann. Also Spam-Signale sendet man ab einer gewissen Größe von alleine aus, weil einfach Leute einen lustig verlinken und man kann dafür gar nichts. Ich habe ja erzählt, es gibt ganz viele Pornoseiten, die auf unser Autoportal linken. Warum? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also wir haben die nie die linken aber auch auf den Autobereich von Spiegel. Wahrscheinlich hat er irgendwann mal gelesen, wenn ich viele gute Links anlinke, dann mag vielleicht Google auch mal einen Porn haben. Ich habe keine Ahnung, was sich der Mensch denkt. Ich kann mich aber dagegen halt am Ende vom Tag auch nicht wehren, aber das tut mir halt auch nicht weh.
Okay. Aha. Ja, das ist dann interessant, ja. So, dann sind wir mit dem durch, oder? Fällt dir dazu noch was ein? Nee. Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Nee, denke ich nicht. Spam-Signale. Und Ranking-Faktoren. Einen ganz tollen Artikel hat er jetzt noch für euch gefunden. Und zwar bei SEOmoz im Blog gibt es den Step-by-Step 15-Minute SEO-Audit, Sample from SEO Secrets. Ein kleiner Auszug aus dem Buch SEO Secrets von Danny Dover oder Dover, was wohl demnächst dann auf den Markt kommt. Wir sind schon sehr gespannt und werden das Buch sicherlich dann auch kaufen. Ich fange mal kurz an. Da gibt einen Auszug aus Kapitel 4. Und er spricht halt darum, dass ihr halt 15 Minutes SEO Audits machen sollt. Das heißt, generell geht's hier erstmal darum, Checklisten zu erstellen. Checklisten, die ihr euren Mitarbeitern in die Hand drücken könnt, den weniger geschulten SEO-Leuten wirklich eine Hilfe an die Hand gebt. Das fängt dann so simpel an wie Disable Cookies in your Browser, also schalt die Cookies aus, switch your User Agent to Googlebot, schau dir die Seite an, so wie Googlebot die sieht, falls du irgendjemand da Cloaking eingebaut hat oder so. Also ganz simple Tipps eigentlich, die dann auch jeder normale Mitarbeiter, der eben kein SEO ist, nachvollziehen kann, um euch dann später halt entweder ein Feedback zu geben oder einfach SEO-Aufgaben für euch abzuarbeiten. Wie sieht's denn bei dir aus, Jens? Arbeitest du auch mit solchen Listen?
Also wir haben definitiv solche Abhacklisten, allerdings noch nicht für alle Bereiche. Also ist immer, in manchen Bereichen haben wir sie noch nicht in der Tiefe, wie ich sie haben möchte. Deswegen fand ich auch seine, die er hier aufgeschrieben hat, wirklich sehr schön. Die ist da wirklich ganz gut. Was wir im Moment haben, sind Listen, was unsere Partnerintegration betrifft. Die sind auch hinterlegt für Partners als Richtlinien. Und wir haben ein komplettes Audit, da sind alle Kriterien, wir haben die sogar als Mindmap, aber die muss man auf DIN A0 ausdrucken und dann kann man die halbwegs lesen, dann habe ich so 6-Punkt-Schrift. Okay. Da steht halt wirklich genau drin, was prüfe ich auf einer Startseite ab, was prüfe ich auf einer Kategorienseite ab, was prüfe ich auf einem Artikel ab und dann wieder, da sind zwar kommen immer wieder die gleichen Gründe, die gleichen Themen, aber da hat man es einfach mal schön aufgefächert, weil dann sieht man halt auch, wie lange man an so einem Ding sitzt, wenn man mal so ein komplettes Portal-Audit macht. Also da sitzt bei uns so ein Mitarbeiter dann mal auch gediegene 2 Wochen und vor ungefähr. Das klingt auch nur so aufs Telefon noch dazu. Also macht ja nicht nur das in der Zeit, aber das nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch.
Gut, das ist natürlich klar. Wir betreuen ja beide relativ große Seiten. Deine natürlich entsprechend ja noch größer als meine, um ein Vielfaches. Also auf jeden Fall haben wir beide keine kleinen Seiten, dass man da schon gewisse Zeit investieren muss, ist auf jeden Fall verständlich. Meinst du denn, dass man so eine wirklich große und riesig komplexe Liste aber auch braucht? Oder besteht nicht vielleicht sogar die Kunst drin, diese komplexen Sachverhalte relativ runterzubrechen und dann im Endeffekt mit, sag ich mal, 3 DIN A4 Seiten zu enden?
Ja klar, also ich meine, wir haben für Leute, die eben, also gerade für Mitarbeiter, die nicht im SEO-Team sind, schon auch kürzere Themen, zum Beispiel für Redakteure einfach so ein Quick-Check, was mache ich, muss ich beachten, wenn ich mit unserem Editor arbeite. Aber das sind dann ganz spezielle Einzelthemen und die sind natürlich auch da. Aber für so ein, also wir unterscheiden bei uns, dass wir uns monatlich einfach mal so einen Augencheck machen auf allen Portalen, aber wir machen einmal im Jahr ein komplettes Vollaudit und da macht man die komplette Liste, weil da wird dann auch geprüft, haben wir Themen, für die wir gar keinen Inhalt, das haben wir auch inhaltliche Lücken zum Beispiel, können wir aus einem Taugenthemen, um die komplett neu aufzusetzen und da was Spezielles draus zu machen. So sind wir dann ja auch mal mit den Kollegen zusammengekommen für Wetter und haben dann irgendwann mal die Idee gehabt, zusammen Wetterinfo hochzuziehen. So etwas entsteht natürlich daraus, wenn man immer wieder sagt, guck mal, da ist eigentlich ein riesen Demand da, Wir haben es im Moment aber irgendwie komisch verwurschtelt, aber es wird sich lohnen, da was komplett Neues draus zu machen. Und das wird natürlich auch entsprechend mit abgefragt. Aber wir sind extrem arbeitsteilig und haben deswegen vier Hauptblöcke, die wir uns jeweils anschauen und die pro Seitentyp, weil jeder Seitentyp sich anders verhält. Also wenn ich sage, aha, der Titel ist zum Beispiel editierbar, dann heißt es wahrscheinlich auf der Artikelebene, aber es heißt noch lange nicht, dass man den auf einer Kategorie optimieren kann bei jedem System und es heißt auch lange nicht, dass man das bei einer Tech-Page editieren kann, wenn man Lust hat. Und da haben wir mal festgestellt, das Thema ist, hat eine gewisse Komplexität und ich muss selber für mich eine Riesen-Checkliste haben, dass ich wirklich nichts vergesse, weil wir sonst immer wieder Sachen vergessen und nichts schlimmer ist, wenn man durch ist mit allen Optimierungen, kommt hin und sagt, oh, ich habe noch drei Sachen vergessen. Dann sagen die Kollegen, sag mal, hallo, wo ist denn das jetzt?
Okay. Was für Checklisten hast du da konkret? Kannst du oder magst du darüber sprechen? Oder was sollte jeder Inhouse SEO auf jeden Fall in der Schublade haben?
Also das, was hier ist, ist schon so ziemlich das, also was hier aufgeschrieben ist, ist, glaube ich, so die Basis, mit der man wirklich schon mal sehr gut anfangen kann. Und was wir das muss ich irgendwann mal länger erzählen, das wird unsere Zeit heute nicht reichen.
Ja, was meinst du?
In der Menge, also da wird halt das, da kommen wir heute nicht ganz durch. Wenn ich da jetzt anfange, dann sind wir irgendwie, sitzen wir hier noch um eins, glaube ich.
Okay. Ja, also
das was sollten wir mal auf ein Special verschieben irgendwann.
Das können wir gerne machen. Was für Sheets hast du da speziell zum Einsatz? Also was braucht man auf jeden Fall?
Also wie gesagt, für Redakteure etwas, man braucht auf jeden Fall etwas für den technischen Bereich. Und wir brauchen was wir noch sehr viel machen, ist Informationsarchitektur. Auch da haben wir ganz klare Vorgaben, wie wir die prüfen. Und aber da wird es dann schon langsam etwas komplex, weil das natürlich dann auch ineinander wirkt. Die kann man kaum noch auf einer Planliste abarbeiten.
Okay. Also was ihr als Inhouse SEOs auf jeden Fall haben müsst für euer Team, ganz klar, wenn ich da auch nochmal zwei, drei Punkte zu sagen kann, also ihr braucht auf jeden Fall immer so ein On-Page-Guide, also alles, was die Seite betrifft, der kann natürlich beliebig runtergebrochen werden in Informationsarchitektur, in Content, in Navigation und so weiter. Wie gesagt, wie der Jens so schön gesagt hat, da könnt ihr wirklich euch dann ja hunderte von Seiten schreiben und die nach Null ausdrucken. Ein Backlink-Building-Guide ist natürlich auch immer angesagt für euer Team. Also wenn ihr nicht die extremen Backlink-Ninjas im Team habt, dann gebt denen auf jeden Fall einen guten Guide und lasst die vielleicht erstmal auf kleinere Projekte los, damit sie sich da ausprobieren können. Nicht so schlimmer als wenn jemand hochmotiviert losrennt und dann aber hundertfach die falschen Links ranholt. Das wisst ihr alle, da könnt ihr euch ganz viel kaputt machen. Ansonsten vielleicht Social Media Guide könnte ich noch reinwerfen. Ja, so ein Kommunikationsguide, Kommunikation unterhalb der Abteilungen oder was Technical Guide auf jeden Fall, was Jens gesagt hat. Also macht euch da jede Menge Sheets, legt die euch hin, gebt die eurem Team, das ist auf jeden Fall für euch eine super Erleichterung und ihr kommt nie in Bedrängnis, dass wenn ihr mal irgendeinen Fall dann habt und dass ihr dann nicht wisst, was ihr jetzt in dem Fall irgendwie machen sollt. Gerade wenn ihr neu seid im Unternehmen, dann macht euch vorher schon wirklich so generische Sheets und nehmt die auf jeden Fall mit. Ja, das findet euer Chef, sage ich mal, auf jeden Fall bestimmt auch gut und außerdem sind die einfach wichtig. Ja, weil der Jens hat vorhin so ein schönes Zitat gebracht, als wir noch offline waren, ich kann es nicht 100% wiedergeben, irgendwas mit Strategie, vielleicht magst du es nochmal wiederholen?
Ja, natürlich, ganz gerne. Eine Strategie ohne Taktik ist der längste Weg zum Sieg und aber Taktik ohne Strategie führt halt in den Untergang.
Genau, definitiv, das müsst ihr euch ausdrucken und über den Monitor hängen und deswegen braucht ihr auf jeden Fall diese Guides. Also das Ganze aus dem Buch Search Engine Optimization Secrets von Danny Dover, was demnächst hoffentlich erscheint. Bei Amazon steht einfach nur noch nicht released. Ich habe jetzt kein konkretes Datum hier gefunden im Artikel, weißt du da mehr?
Leider auch nicht. Der Mann ist mir auch komplett unbekannt, aber ich finde es halt einfach schön, wenn das Buch so ist wie das Kapitel, was einfach auf How-Tos geht, ist es, glaube ich, was vielen Leuten einfach weiterbringt. Es gibt Unternehmen einfach viele Leute, die sagen, ich möchte gar nicht so genau wissen, wie es funktioniert, dafür bist du ja da, mein Freund, sag mir einfach, was ich tun muss. Und How-Tos helfen einfach, Themen zu skalieren. Über die anderen Mitarbeiter im Haus, die andere Spezialitäten haben und eben gar nicht Spezialist in SEO werden wollen, aber einen gern unterstützen wollen.
Genau. Das ist auch immer gut, wenn die Leute da sind, ihr die Leute auch mit ins Boot holt. Das hatten wir in der ersten Sendung ja besprochen, weil dann ergeben sich die Synergieneffekte und wenn die Leute auch Spaß haben an SEO und ein bisschen verstehen, auch obwohl sie in anderen Abteilungen sind, dann arbeiten euch die Leute ja im Endeffekt auch alle zu und mit und das ist einfach ganz toll, weil man eine große glückliche SEO-Familie hat, ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen überspitzt, aber so ist es halt Tatsache. Also dann macht's auch wirklich erst Spaß. Ja, und von daher sind, wie du schon sagst, so eine Sheets wirklich auch sinnvoll, weil klar, das ist einfach nicht das tägliche Brot von den Leuten, die brauchen halt immer wieder das Coaching, die Unterstützung. Also wenn ja jemandem heute was über Linkbuilding erzählt, dann ist es halt in der Woche natürlich wieder vergessenes Wissen und so ein Guide kann man sich halt immer schön auf den Tisch legen. Von daher wirklich sehr zu empfehlen.
Definitiv. Definitiv. Wobei wir ja eher in Prozessen als in Guides denken. Okay, aber das hat die Telekom. Nee, aber das Problem ist, warum ich nicht ganz so viel habe wie bei dir, ist, dass bei uns viele Sachen in Prozessen liegen. Also ich kann halt manche Sachen nicht ad hoc ändern, sondern ich muss CRs stellen und wenn man da was vergisst, hat man das nächste Fenster halt wieder im halben Jahr. Deswegen haben wir oft so ganz große Listen mal eine Chance und dann muss es sein. Und so, was er da hat, beziehungsweise was wir dann auch haben, ist diese Quick-Checklisten. Und die haben wir halt dort, wo wir auch schnell arbeiten können, weil sonst machen sie natürlich nicht so arg viel Sinn.
Genau, definitiv. Deswegen ist es gut, dass wir aus zwei völlig verschiedenen Unternehmen einfach kommen. Und wir freuen uns ja auch, wenn wir dann hoffentlich ab der nächsten Woche dann schon einen Interviewpartner haben, die uns dann wieder für uns auch komplett neue Sachen erzählen. Weil jeder hat einfach andere Problematiken und neue Herausforderungen, die er bewältigen muss. Jedes Unternehmen ist komplett anders, jede Arbeit, jede Webseite ist anders. Das ist einfach das Spannende aber auch an dem Beruf. Und ja, da freuen wir uns auch von anderen Leuten dann ganz viel zu hören dann beim nächsten Mal. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen.
Genau. Und
ja.
Mal, okay. Das war ein Post auf Search Engine Land mit dem Titel "Wenn es Stranger Calls" und ging schlicht und ergreifend darum, wenn SEO-Agenturen einen anrufen und zwar nicht einen selbst, sondern irgendwo anders in der Company landen und dann dort lustige SEO-Sachen erzählen. Und er hat in seinem Post das in mehrere unterschiedliche Arten von Anrufen auseinandergeteilt. Und ich denke mir, das ein oder andere Problem, wir hatten es schon besprochen vorhin im Vorgespräch, hatten wir auch schon noch nicht so massiv. Ich glaube, weil wir alle beide mit einem ziemlich hohen Vertrauen von unserem Management gestartet sind und dann nicht so arg viele Probleme hatten. Nichtsdestotrotz passiert sowas. Und da hat er einmal das Thema gehabt, mit dem hat er genannt hier mit Calls, die anfangen mit My Robot Thinks Your SEO Sucks, wo es einfach darum geht, ja, wir haben ihre Seite irgendwie durchgecrawlt und sie haben 80% blöde Titel, bla 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 und so etwas schlägt dann irgendwo beim Management auf und wie geht man dann natürlich um, wenn die auf einem zukommen und sagen, sag mal, arbeitet ihr da nur Mist? Guck mal, die haben da irgendwie einen Report geschickt, der sieht irgendwie schön aus, als SEO denkt man nur, oh Gott, in den Mülleimer, aber das sieht dann vielleicht jemand im Top-Management nicht so, weil er das gar nicht ist, ad hoc das Wissen hat, um das so einzuschätzen und wie geht man halt eben damit um und da sagt er, hier muss man halt ganz klar erklären können, dass man sagt, hör mal zu, ein Automat kennt weder unsere Business-Ziele noch unsere interne Struktur, dementsprechend kann er natürlich überhaupt keine Auskunft dazu geben und gleiches Problem hat man ja, wenn jemand irgendwann mal so automatische Tools angewendet hat von irgendwie Hello Engine, bewerte meine Seite oder sonstigen Kram, was da rauskommt, kann man einfach nur in die Tonne treten, weil es natürlich überhaupt nicht das Wissen hat, um sowas bewerten zu können.
Ja, genau, da hast du vollkommen recht. Vor allem gerade diese Indexe, die diese Tools natürlich errechnen, da sind wir wieder bei den SEO-Tools im Haus, den eigenen. Also jedes Tool hat irgendwo einen eigenen Index. Ja, also der eine sagt, okay, hier dein Title hat halt so und so viel 10% und beim anderen sind es halt 5 und beim anderen 7. Das heißt, klar ist sowas ärgerlich. Also wenn euer Chef dann quasi da so eine Präsentation bekommt von einer externen Agentur oder von anderen SEOs und dann werden irgendwelche Zahlen und Scores vorgelegt, dann steht ihr natürlich schon erstmal bei euch auf der Matte und sagt, wie sieht's da aus, was ist das? Das kann ich aber durchaus nachvollziehen, das ist auch absolut in Ordnung. Da muss man dann einfach entsprechend erklären, wie du es jetzt auch gesagt hast, das entspricht einfach nicht unseren Business-Zielen, ja, sondern wir optimieren halt eben so, weil Problem ist, sowas kostet einfach Zeit und ist super ärgerlich. Also da müsst ihr entsprechend einfach die Fachkompetenz und das Vertrauen im Unternehmen haben, dass euer Chef dann auch sagt, nee, also ja, bei so einem Anrufen hier brauche ich gar nicht, wir haben hier ein tolles Inhouse-SEO-Team, fertig, Punkt aus, ja. Also wenn ihr damit ein Problem habt, dann liegt es wahrscheinlich aber auch bei euch, dann müsst ihr da wahrscheinlich noch ein bisschen im Unternehmen einfach auch mehr Gas geben, mehr präsenter sein. Dann sollte sowas eigentlich gar nicht bis zu euch durchdringen, ja. Ist auf jeden Fall super ärgerlich und passiert, ist mir auch am Anfang passiert, klar. Und ihr kennt es ja selber, es gibt ja so pfiffige Agenturen, so Verkäufer. Der Julian hat auch heute von SEOkratie einen schönen Artikel drüber geschrieben, dass es halt, war das der Julian? Jetzt würde ich nichts Falsches erzählen, dass es halt eben wirklich so Verkäufer gibt und die den Markt quasi auch aufrollen. Nee, das war der Seonaut, der Marco war es, Entschuldigung. Marco selber, der, ja, genau. Habe ich jetzt gerade verwechselt. Ich bitte um Entschuldigung, habe wenigstens beide Blogs genannt. Dass es halt wirklich da super clevere Verkäufer gibt, ja, aber und Leute, die von SEO halt super Ahnung haben, ja. Bloß Problem ist halt, Verkäufer verkaufen halt, ja. Und die können es halt, und deswegen, wenn da jemand kommt und sagt, hier, super, sie brauchen das und das Tool, ja, weil damit ist alles gesagt und ihr Inhouse-SEO, den brauchen sie gar nicht, ja, dann, naja, ist halt wirklich ein bisschen schwierig, ja. Also sowas, da müsst ihr euch das Vertrauen und das Wissen einfach aufbauen und dass sowas halt eben nicht zu euch durchdringt. Ist ein großes Problem. Vielleicht können wir da auch mal ein extra Panel draus machen, Jens.
Genau, das auf jeden Fall. Was er dann hier noch hatte, war, ist wirklich sehr schön geschrieben, einfach das Thema, wenn the blind pitch the blind, wo er einfach meint, wenn halt irgendwie eine Agentur mit altem Wissen auf Leute im Konzern trifft, mit überhaupt keinem Wissen, und dann kommt da auf einmal am besten werden sie noch irgendwie eingestellt, weil das Konzern sehr groß ist, und kriegen einen Auftrag, und dann hat man die an der Backe und die kommen einem dann mit all den ganzen Kram um die Ecke, von wegen hier 6% Keyword Density, und man denkt sich auch nur, oh Mann, mein Gott, was soll das jetzt und wie wird man die dann halt eben wieder los? Dann hat er noch ein paar andere Klassifikationen gemacht, wie die mit der Magic Bull Syndrom, die einfach sagen, hier, das ist das Komplettpaket, kostet das Geld. Was sie natürlich komplett weglassen, ist, dass das Arbeit nach dem Konzept nicht aufhört, sondern man muss das intern durchsetzen. Deswegen sind Inhouse-SEOs dort in der Kostenbetrachtung auch immer etwas teurer, aber die wissen halt eben, dass sie ja nicht wegrennen können nach dem Konzept. Wir müssen das am Ende ja auch abliefern vor Kunde, und das wird halt auch von solchen Leuten dann ganz gerne unterschätzt, und dann sieht dieser Check, den die immer da aufrufen beim Vorstand nach dem Motto, guck hier, 50.000, Thema ist durch. Management sagt, okay, kann ich verstehen, weil ich verdiene damit 500.000, passt. Was so einfach klingt, einfach so nicht ist, weil die hängen dann den gleichen internen Struktur fest, die kommen auch nicht weiter, und am Ende vom Tag stellen die fest, dass die wesentlich mehr Geld brauchen, weil der Aufwand an Personal doch wesentlich höher ist. Und dann last but not least, und das fand ich sehr interessant, das hatte ich schon gar nicht gehabt, aber ich werde mein Auge drauf haben, diese Free of Risk Strategie, wo einfach Leute sagen, okay, wenn der Traffic ansteigt, und dann müsst ihr bezahlen, und die aber extra gerne auch Firmen ansprechen, die Inhouse-SEO-Teams haben, weil dann wissen die, das steigt ja eigentlich von alleine, sie müssen nur eine schöne Management-Präsentation halten und gucken, dass der SEO nicht dabei sitzt, und ruckzuck sprudelt dann das Geld. Fand ich ein sehr lustiges Businessmodell, müssen wir mal drüber nachdenken. Aber ist an sich natürlich eine ziemlich unfaire Art und Weise zu arbeiten. Und da sagt er, ist halt genau, was du auch gesagt hast, sehr wichtig ist, dass man einfach intern präsent ist. Jeder weiß, dass man da ist, dass man zu solchen Pitches grundsätzlich mit eingeladen wird und dann dort auch entsprechend fachlich gegen argumentieren kann, wenn etwas irgendwie ziemlich Banane ist. Was man natürlich nicht machen sollte, ist immer zu sagen, ich will mir da Sachen nicht anhören, weil es gibt wirklich auch sehr viele sehr gute Agenturen, die auch mit guten und neuen Ideen reinkommen, und man will ja auch selber nicht irgendwie großartig borniert wirken. Das heißt, erstmal Leute anhören, wenn sie aber keine Ahnung haben, sollte man das auch fachlich sauber kommunizieren und sagen, Kinders, ich glaube, ihr spielt schlicht angreifend nicht in der gleichen Liga, das Ding ist ja etwas zu groß, ihr überschätzt euch, oder dieses Businessmodell ist für uns extrem nachteilig, wenn es um solche risk-free Guarantees geht. Und dann kommt man da auch sauber wieder raus und hat halt nicht zu viel Trouble mit dem Kram.
Auf jeden Fall. Also das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt wirklich, dass solche Anfragen kommen werden. Das ist ganz normal, weil der Markt ist einfach riesig und jeder will da irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Die Leute wissen auch vermutlich, dass ihr als SEO dann da seid. Manche machen sich da auch wirklich schon schlau, aber die stehen halt trotzdem auf der Matte und bereiten sich dann auch relativ gut vor, um euch dann quasi da so ein bisschen das Wasser abzugraben. Der Jens hat es gerade schön gesagt, also es gibt auch positive Effekte, also es gibt auch wirklich dann ganz tolle Leute, die dann wirklich das Unternehmen dann Tatsache unterstützen können, ja, daran soll es nicht scheitern, aber der Großteil, und das ist nun mal leider so, sind dann halt so auch dubiose Anbieter, möchte ich es jetzt mal nennen, ja, wo dann wirklich eben noch hier, sage ich jetzt mal, $1,000 für die Anmeldung in Suchmaschinen ausgerufen wird, ja, oder was gibt's da so für Klassiker, was man alles schon gehört hat, ja, wir erstellen Ihnen eine Sitemap für Betrag X, ja, oder Ihre Seite kann ja gar nicht ranken, weil Sie auf der Startseite ja kein H1 benutzen, ja, und das haben wir festgestellt, ja, also das sind natürlich Kracher, also das kostet euch nur Zeit und da müsst ihr eiskalt wirklich sagen, also das geht nicht, ja, hier Gespräch beendet, zack, ganz klar. Muss man schauen. Also ich sag mal so, mich betrifft es jetzt auch nicht so. Wie sieht's bei dir aus? Was würdest du sagen, gefühlt? Wie oft hast du solche Kontakte?
Im Moment muss ich, früher mehr, im Moment muss ich sagen, geht es eher umgedreht. Dass, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es viele Agenturen mittlerweile gibt, wenn bei uns im Haus, wir sind ein sehr großer Konzern, irgendwie aus dem Konzerneinheit, der mit uns noch nichts zu tun hat, bei einer Agentur anfragt, dass die mittlerweile sogar eher sagen, ihr habt doch ein Inhouse-SEO-Team, ist recht bekannt, warum habt ihr da noch nicht nachgefragt? Das sind aber auch Agenturen, mit denen wir in Kontakt sind und mit denen, und die auf solche Art und Weisen die vorgehen würden. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ist auch die viele Agenturen, die ich kenne, sind sehr ordentlich am Arbeiten und das sollte jetzt definitiv kein Agenturbashing sein. Aber die anderen Geschichten kommen dann doch meistens erstmal per E-Mail und das ist dann auch immer so eher was für das Team zum Lachen. Und ab und zu kommen halt nochmal so schräge Sachen rein. Aber wir sind ja aus so einem Pitch heraus mal überhaupt als SEO-Team entstanden, weil irgendwie 2005 so eine Agentur, das war lustigerweise eine mit einem eigentlich guten Namen, aber ich habe mit ihr noch nie gearbeitet, aber das war echt ein schlechtes Thema, die halt mit genau solchen Sublime-Pitch, Sublime-Thema reingegangen sind und gesagt haben, komm hier 5.000 Euro zur Anmeldung in 1.000 Suchmaschinen. Mhm. Und wir damals noch als Spezialisten der internen Suchmaschine drin saßen und wir gesagt haben, sag mal, was erzählt denn ihr da für einen Nonsens? Waren auch so Sachen, ja, wir haben den Google-Algorithmus geknackt und ich habe einfach nur da gesessen und dachte, oh mein Gott, wo kommen diese Menschen her und müssen ich denen jetzt länger zuhören? Und wir dann einfach gesagt haben, nee, ich glaube, wir sollten die nicht beauftragen. Wir haben dann den Kollegen, die den Need haben für das Thema, geholfen, eine Agentur zu finden, die qualitativ bessere Arbeit abgeliefert hat und haben danach gesagt, das ist eigentlich der Aufhänger, hier raus ein Inhouse-SEO-Team zu gründen. Also grundgenommen sind wir aus so einem Pitch entstanden. Ist ja eigentlich dann eher eine Erfolgsgeschichte.
Und das ist auch eine ganz tolle Sache und spricht dir auch extrem für dich, dass du dir dann dadurch durch dein Wissen quasi dann auch Reputation aufbauen konntest oder überhaupt einfach die ganze SEO-Abteilung geformt hast zu dem, was da ist. Ich denke mal, das ist auch ein schönes Thema für eine der nächsten Sendungen, wenn wir vielleicht mal über Aufbau von Online-Reputation sprechen können, weil ich denke mal, genau das ist nämlich auch, je bekannter ihr seid persönlich, aber in dem Sinne repräsentiert ihr natürlich immer euer Unternehmen, ihr seid der Inhouse-SEO. Bekannter ihr quasi werdet, umso weniger werdet ihr vermutlich auch so eine schrägen Anfragen bekommen. Also sollte es in eurem Interesse sein, für euch und für euer Unternehmen auch da entsprechend Reputation aufzubauen. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall mal in der nächsten Sendung behandeln.
Mhm. Das Thema ist wirklich ein sehr gutes, ja.
Okay.
Ich tipp's mal an die Wave.
Mach das bitte. Ansonsten, genau, The Blind Pitching The Blind, ja, deutsche Übersetzung wäre wohl im Land der Blinden ist der einäugige König und genauso ist es halt wirklich, leider passiert es auch immer noch sehr häufig im Moment in Deutschland, ja, dass also wirklich irgendwelche Agenturen, die schnell gegründet werden mit Leuten, die halt denken, sie können schnelle Geld verdienen, die lesen 2, 3 SEO-Blogs und greifen dann wirklich ab, ja, den Mittelstand und verkaufen denen da irgendwas vom Pferd. Es ist leider so, wir wissen das alle, es ist ärgerlich, es gibt zu wenig gute SEOs, da muss man einfach mitleben, ja, es hilft alles nichts. Aber gerade als Inhouse-SEO bei großen Firmen geht es natürlich gar nicht. Und wenn ihr da wirklich solche Leute habt, die euch da einen vom Pferd erzählen, also wie gesagt, ganz konsequent abbrechen und gut ist. Je besser ihr auch mit eurem Chef kommunizieren könnt und je mehr SEO-Wissen ihr auch ins Unternehmen einbringt und auch den Leuten kostenlos vermittelt, umso mehr werden die natürlich auch so eine dubiosen Leute schneller erkennen können. Von daher bin ich auch wieder bei meinem Lieblingsthema, das ist halt diese SEO-Transparenz im Unternehmen, ja, also macht wirklich, schult die Leute, schult auch euren Chef, redet oft mit eurem Chef, im besten Fall hat er vielleicht sogar ein Interesse dran an SEO oder der ganze Vorstand, weil schließlich wird er da auch einfach ein Geld mitverdient, ganz klar, und wenn die Leute sich dann privat noch ein bisschen mit SEO beschäftigen, dann kriegen die auch so ein Grundwissen mit und können dann halt wenigstens schon da die Leute, die dann kommen, hier von wegen, hier, ich melde dich in den Suchmaschinen an, ja, hallo, was kein einziger valider Backlink ist, Leute, versteht's doch bitte irgendwann mal, ja, so eine Leute dann gleich vor die Tür setzen. Okay.
Definitiv. Ja, dazu noch ein kleiner Hinweis für auf die Campings. Da haben wir extra eine Session. Ich hatte die lustigerweise ähnlich konzipiert wie Stefan Fischerländer. Da habe ich ihn gleich angeschrieben. Das haben wir zusammengelegt. Und zwar geht es da um, wie können Inhouse-SEOs und Agenturen gut zusammenarbeiten. Er wollte noch 2 Ansprechpartner auf diese Diskussionsrunde mitbringen aus dem Agenturbereich. Ich 2 aus dem Inhouse-Bereich. Hier auch mal der Aufruf an euch, wer Interesse hat, an dem Panel mitzudiskutieren, soll sich einfach bei mir melden. E-Mail, Twitter, whatever. Oder schreibt mir in die Wave. Und da wollen wir genau das Thema mal diskutieren. Was sind Themen, die man gut outsourcen kann? Welche, die kann man weniger gut outsourcen? Aber nachher sogar nochmal einen Artikel, glaube ich, zu. Und wie kann man die Arbeit zusammengestalten? Weil es gibt wirklich viele Agenturen, mit denen man wirklich sehr gut arbeiten kann. Ganz klare Ansage hier. Und die leiden ein bisschen auch unter der schlechten Reputation, die dann solche Leute aufbauen, auch mit.
Ja, okay, prima. Gut, also das war jetzt dein Aufruf zur SEO. Ich weiß gar nicht, heißt sie Campix oder heißt sie Campix? Also vielleicht kann uns der Marco da auch nochmal, ich sag mal Campix, ja.
Oh mein Gott, ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich rede es
Das
einfach vor mich hin, ich mache mir nie Gedanken, wie ich was ausspreche. Also
ist
ja.
das Problem beim geschriebenen Wort. Ja, im Endeffekt weiß keiner mehr, wie es dann wirklich heißt. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, was wir noch haben. Und zwar, ich habe einen Artikel gefunden, recht banal. Und der geht nämlich, wo wir gerade beim Thema sind, dann mehr an eure Chefs oder Leute am Unternehmen und heißt quasi Fragen, die ihr eurem Inhouse-SEO-Spezialisten stellen könnt oder solltet. Was ich schön finde an dem Artikel ist, man kann in sich quasi so die Bullet Points auf den Zettel schreiben und selber einen Monitor kleben und sich selber jeden Monat oder alle 3 Monate oder so selber fragen, hey, ja, mache ich das überhaupt noch? Und da fängt zum Beispiel ganz banal an, okay, das ist jetzt wirklich extrem banal, do we have a Google-Account, ja? Ob wir einen Google-Account haben? Sicher sollte man haben, damit man sich natürlich anmelden kann bei den ganzen Google-Diensten, speziell hier Webmaster-Tools, Analytics und so weiter, wird jeder haben. Das heißt, den überspringe ich jetzt mal mit einem zwinkernden Auge.
Also wir
Ansonsten
haben natürlich keinen Google Analytics, weil es entspricht nicht dem
natürlich nicht.
deutschen Datenschutz. Also ganz klare Ansage, wir nicht.
Selbstverständlich, sehr gut. Aber die Google Webmaster-Tools werdet ihr benutzen, oder nicht?
Natürlich, da werden ja keine Daten erhoben.
Ja, also man sieht, man braucht auf jeden Fall einen Google-Account. Ja, da kommen wir alle nicht drum rum. Schön finde ich aber, wann war das letzte Mal, dass ihr eure XML-Sitemap geupdatet habt? Die wird bei mir zum Beispiel nicht automatisch erstellt, also da muss ich Tatsache von Hand ran. Und ja, vergisst man doch schon ab und zu im Eifer des Gefechts, ja. Also wie gesagt, kleiner Bullet Point, ruhig mal einen Zettel an den Monitor kleben. Dann natürlich auch so, wann warst du das letzte Mal im Linkbuilding dran? Das sollte hier in dem Artikel definitiv nicht länger als 1 Monat sein, was ich zu lange finde. Ja, also Linkbuilding ist immer ongoing. Das muss, jeden Tag muss da was gehen, ganz klar. Dann gibt es noch eine schöne Frage. Habe ich irgendwelche neuen Wege gefunden, um meine Seiten zu optimieren? Ja, finde ich toll, weil das Problem ist halt auch gerade, wenn man im Betrieb ja ist und seine Arbeit verrichtet, auch mit seinem Team gut eingearbeitet ist und loslegt. Die Gefahr ist halt immer, man wird ja irgendwann betriebsblind, kennen wir alle. Das heißt, wenn jemand, der neu reinkommt, der guckt sich die Webseite an und sagt dann auch gleich, hey, Moment mal, wieso ist denn das so und das so? Und da sollte man sich halt auch wirklich fragen, mache ich wirklich immer das Bestmögliche für die Webseite oder kann ich es auch mal so wie ein Außenstehender so ein bisschen sehen? Ja, es gibt ja so schön diesen Hausfrauentest oder Mutti-Test, ja, lasst einfach mal Mutti mal 10 Minuten auf eure Webseite darauf gucken. Ja, bei Mutti fallen 1000 andere Dinge auf, als ihr die mit eurem SEO-Wissen natürlich habt. Also euch immer fragen, mache ich wirklich gerade das Beste für meine Seite? Kann ich noch was verändern? Gibt es neue Wege? Genau. Und der letzte Punkt, den er hat, läuft irgendein, ja, laufen Untersuchungen oder Verbesserungen zur Conversion-Rate, zur Klick-So-Rate, zur CTR. Das ist natürlich auch so ein Ding, da hatte ich mich im Vorgespräch mit Jens drüber unterhalten. Der Jens sagt, du hast da keinen Einfluss drauf, weil es nicht in
Ja,
deinen Bereich fällt.
also wir sind SEO, das heißt, mein Job ist, Traffic ranzubekommen und Conversion kümmert sich dann andere Bereiche. Wobei, was ich natürlich ein Auge drauf habe, ist Bounce Rates. Also wenn Seiten natürlich bouncen, dann stimmt was mit dem Inhalt nicht, dann passen sie nicht zu der Nutzererwartung. Dann wird die Seite auch nicht auf Dauer da ranken, wo sie rankt, weil es natürlich auch für die Google-Nutzer sehr wahrscheinlich ein schlechtes Ergebnis ist. Also man muss natürlich auch hier ganz kurz, bevor man so dogmatisch dahin spricht, wenn die Leute bouncen, nachdem sie sich eine Minute die Seite angeschaut haben, dann habt ihr wahrscheinlich auf der Seite die Informationen gefunden, die sie wollten. Also, Hypothese. Wenn die aber innerhalb von einer Sekunde oder 2 Sekunden bouncen, dann weniger. Das heißt, man muss auch solche Zahlen mal kurz nachdenken. Man wollte zumindest gucken, bouncen, wo bouncen die Leute und dann die Leute Seite nochmal anschauen, ist die total beknackt zu dem Suchbegriff oder nicht, aber danach hört es bei mir auf.
Okay, also man sieht, du kümmerst dich jetzt quasi nur um den SEO-Anteil, dafür bist du ja definitiv auch der Experte, sage ich jetzt mal. Und Conversion-Optimierung und Usability quasi machen also andere Leute bei euch.
Also Conversion-Optimierung und Usability sind nochmal zwei verschiedene Geschichten.
Ja, klar, genau.
Usability ist etwas, da gibt es bei uns auch einen eigenen Bereich, aber da glaube ich, und da habe ich auch mal einen sehr schönen Artikel geschrieben, also einen Fachartikel, kein Blogpost, da müsst ihr in die Bibliothek laufen und ein wissenschaftliches Fachmagazin ziehen. In dem Fall die Zeitung, wie auch immer sie hießen mag, ist auch egal. Und da ging es um ein Thema, dass wir mal als SEO durchaus quantitative Methoden haben, um die Usability festzustellen. wer nicht genau weiß, was ich damit meine, Hinweis auf den Artikel. Ansonsten schreibe ich das auch nochmal in etwas weniger wissenschaftlich, etwas besser populär, vielleicht nochmal irgendwo auf. Ich habe es aber dann auch, glaube ich, unter meiner Webseite faultrad.net, da steht eh relativ wenig, aber da ist es irgendwo verlinkt.
Vielleicht kannst du den Link hier einfach dann nochmal in die Zusammenfassung reinposten und dann kann sich jeder sich das anschauen, ja. Genau. Okay, also du kümmerst dich um den SEO-Bereich. In anderen Unternehmen mag das anders ausfallen, zum Beispiel. Also kann auch sein, dass die in anderen Inhouse-SEOs sich darum kümmern müssen, durchaus dann die Conversion-Rate direkt zu beeinflussen, also dass sie quasi SEO und Conversion-Optimierung mitmachen. Müsst ihr halt immer sehen, inwieweit ihr da involviert seid. Ich mache es persönlich auch nicht mit, weil mir da das extreme Fachwissen fehlt. Da gibt es Leute, die sind viel kompetenter, sage ich jetzt mal. Aber müsst euch halt wirklich immer fragen, mache ich das Beste für die Webseite und was kann ich halt tun, um die Conversion zu steigern? Ganz großes Thema, klar. Definitiv für 2010 ist immer Steigerung der Conversion-Rate. Also auch aus dem bestehenden Traffic, wenn ich den schon ausgequetscht habe und nicht mehr Traffic ranholen kann als SEO, dann ist ja immer die zweite Frage, wie kann ich den Traffic besser konvertieren lassen? Ja, wie kann ich aus 100 Besuchern, aus 3 Käufern, wie kann ich aus denen auf einmal 10 machen? Ja, logischerweise habt ihr dann auch den besseren Revenue. Okay, dann sind wir mit dem Artikel, glaube ich, auch durch. Fällt dir noch was ein, Jens?
Nee. Fällt mir nicht ein, aber diese Fragen sollte man schon irgendwie definitiv beantworten können.
Okay, dann kommen wir auch zum letzten Artikel, den wir rausgesucht haben für euch. Der findet ihr im Search Engine Land, wo wir vorhin schon waren, und zwar When Inhouse Should Opt for Outsourcing. Das heißt, wann solltet ihr als, oder sollte man generell als Inhouse-SEO auf andere Companies oder Freelancer überhaupt zurückgreifen? Das ist ja auch immer so eine Frage, ist das schlecht für mich? Stehe ich dann schlecht da, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt eine extra Firma für Linkbuilding, obwohl es eigentlich mein Bereich war, kratzt es an meiner Reputation, sage ich jetzt mal, oder habe ich einfach die Ressourcen im Moment nicht, habe ich die Zeit nicht oder kenne einfach extrem gute Experten, wo ich sage, denen kann man auf jeden Fall vertrauensvoll die Sachen abgeben. Das müsst ihr auch natürlich komplett selber entscheiden. Vielleicht sind das politische Entscheidungen bei euch oder Entscheidungen des Vorstandes. Vielleicht seid ihr in der glücklichen Lage, das selber entscheiden zu dürfen. In dem Artikel geht es halt hauptsächlich darum, es werden 3 Areas aufgegriffen, die man outsourcen kann. Das wäre einmal das Link-Building, klar, der Klassiker oder überhaupt der wichtigste Teil quasi, Social Media und wie eben besprochen die Conversion-Optimierung. Magst du dazu vielleicht kurz was sagen zu den Punkten?
Ja, gerne. Also ich glaube, die Punkte, die er aufgezählt hat, zumindest Link-Building und Social Media, sind sehr gut outzusourcen, sind einfacher auszusourcen als technische oder Content-Themen. Erstens Content, da geht es um Prozesse, Redaktionsprozesse, zumindest bei uns, weil wir keinen Content jetzt einkaufen. Klar, wir haben halt eine große Redaktion. Das andere Thema allerdings auch Link-Building, das ist etwas, es kann funktionieren, ohne dass andere Abteilungen im Haus betroffen sind. Dann hat man einen wirklichen Benefit, wenn jemand mir sagt, wir machen euch irgendwie ein Konzept für On-Page, On-Site, dann muss danach die Technik die umsetzen. Das heißt, das Projektmanagement liegt immer noch bei mir, das kann ich schlicht und ergreifend nicht outsourcen. Da ist der Benefit oder die gesparte Arbeitszeit, die ich habe, geht gen Null. Und beim Link-Building natürlich direkt, weil es ist danach fertig, wenn es fertig ist. Was man allerdings da machen sollte, ist, also zumindest so gehen wir davor, es passiert nichts, was wir nicht vorher gesehen haben. Weil wenn irgendetwas in dem Bereich schief läuft, dann bekomme ich den Ärger, dann will ich wenigstens wissen, was ich falsch gemacht habe. Also wir haben keine Leute, die sagen, okay, wir holen euch irgendwie 500 Links in irgendwelchen Bookmarking-Diensten oder all so ein Schrotter. Und es setzt auch keiner, läuft los und versucht irgendwo anders irgendetwas zu machen, von dem wir es nicht wirklich wissen, und wenn so etwas jemand macht, ist es der schnellste Weg, bei uns einen Contract zu verlieren. Und wir geben da auch relativ sauber vor, also wir geben es vor, was, wohin, in welcher Form, und steuern das sehr eng.
Das sollte man auf jeden Fall auch machen. Gerade beim Linkbuilding bin ich persönlich ja auch sehr eigen. Also das möchte ich zum Beispiel nie aus der Hand geben. Also das kriegt keine Agency oder sonst jemand, weil, wie du schon richtig gesagt hast, man kann extrem viel falsch machen oder muss ja dann eh jeden Link, der gemacht wird, irgendwie nochmal extra monitoren, wo ich dann auch sage, dann brauche ich auch keine Agentur dazu. Also Linkbuilding ist so ein Ding, da müsst ihr eigentlich draufsetzen wie die Glucke auf dem Ei, weil das entscheidet ja über eure Rankings im Endeffekt. Da müsst ihr euer ganzes SEO-Wissen auch reinstecken, da müsst ihr zeigen eigentlich, was ihr, ob ihr ein Held seid oder nicht. Von daher ist Linkbuilding für mich persönlich so ein Bereich, den würde ich auf gar keinen Fall outsourcen wollen. Der zweite Bereich, den er anspricht, ist Social Media. Darüber kann man sich sicherlich unterhalten, weil wenn man halt wirklich Profile in allen Seiten da anlegen will und da auch wirklich aktiv teilhaben will, ja, also Twitter, MySpace, Facebook, ja, Tumblr, YouTube, schieß mich tot, ja, also wenn man da überall wirklich präsent sein will, das kostet unheimlich viel Zeit. Und man kann da einen gewissen Traffic ranholen, man kann da auf jeden Fall auch eine gewisse Reputation für die Marke aufbauen oder einfach, ja, für neue Produkte kann man pushen, Landingpages und so weiter, aber man kann auch unheimlich viel Zeit verbrennen, ja, das weiß, denke ich mal, jeder. Also Social Media ist ein Bereich, wenn man da klare Vorgaben gibt, wie wir es vorhin besprochen haben, also so ein Social Media Guide, eine Agentur gibt und sagt, hier sind die Punkte, an die haltet ihr euch ganz konsequent, ja, dann denke ich mal, kann man das auf jeden Fall outsourcen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht im Bereich Social Media Marketing?
Ja, das Hauptproblem Social Media wird ja gerne mal, wie man sagt, okay, neuer Marketingkanal. Ich gebe es einfach, vor allem wenn Social Media Marketing heißt, an eine klassische Marketingagentur und da ist ja schon wirklich viel schiefgelaufen. Also das ist ein sehr persönlicher Kanal, sehr authentischer Kanal und wenn das bei einer klassischen PR-Agentur landet, dann geht es mal gerade in die Hose, weil der Nutzer merkt, der schreibt irgendeine Agentur rum und dann hat man mal relativ schnell was verbrannt. Also da ist schon immer wichtig, dass die einzelnen Produktbereiche direkt mit am Tisch sitzen und ich sehe da eher so eine Art Strategieentwicklung mit drinnen. Umsetzung sehe ich relativ wenig und dann diese Randplattformen zu bedienen, das fällt ja dann eher unter Optim auf Autopilot geschaltetes noch Nachfeeden oder so etwas. Also Plattformen, die sich nicht eignen, dass man darüber nachdenkt, die betreut man halt auch nicht so stark und da kann man schon fast auf Automatismen zurückgreifen.
Genau, also im Endeffekt beschränkt sich ja auf die großen, sage ich mal, 5 bis 10 maximal Plattformen, die man da bedienen kann in dem Bereich, die einfach, die man überall sieht, die kleinen Logos, ja, die in jedem Blog eher eingebunden sind. Ich sag mal, da müsst ihr euch nicht groß den Kopf um alle machen. Ich habe jetzt letztens auch eine Übersicht gesehen von irgendwie, ich glaube, 350 Seiten, wo ich auch gerade so ein bisschen mir die Sachen auch mal anteste in meiner wenigen Freizeit, mir einfach mal anschaue. Da wird dann auch sicherlich, wenn ich damit fertig bin, mal ein Blogartikel mit einer Zusammenfassung kommen, ja, den ich dann gerne zur Verfügung stelle. Aber wie gesagt, in Social Media sage ich auch, ist ein interessanter Kanal, aber verliert euch da nicht drin. Konzentriert euch da wirklich auf euren SEO-Bereich. Da können wir definitiv alle mehr bewegen, gerade als Inhouse-SEO. Deswegen sind wir schließlich angestellt. Und der dritte Bereich, den ihr eben outsourcen könnte, der Autor des Artikels, ja, der Dwayne Forrester, ist das überhaupt ein Mann? Ich denke schon, oder? Dwayne, ja. Ist eben Conversion-Optimierung. Und da wirklich der ganz wichtige Teil, wo ich halt eben auch sage, da gibt es super Experten, die sicherlich auch die Investitionen wert sind, die mal einen Tag ins Unternehmen zu holen. Ich persönlich hatte ja das Glück, auf dem 121-Watt-Seminar vom Alexander Holl zu sein. Da hat der, mein Referent war der Kai Radanitsch, der auch ein sehr toller Experte ist, wirklich zum Thema Conversion-Optimierung und auch Usability. Ganz klasse, kann ich nur empfehlen. Und das sind wirklich Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit. Also wenn ihr nicht die 100%ige Kernkompetenz auch wirklich habt, zusätzlich zum SEO, dass ihr sagt, ich baue hier die perfekten Landingpages, ja, die konvertieren wie verrückt, dann würde ich wirklich sagen, holt euch da mal gerne Hilfe von außen, lasst euch da einen Tag coachen, lasst euch da beraten. Das kann man durchaus machen. Ja. Das war ein schönes Schlusswort jetzt irgendwie, weil ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind fast original 1 Stunde 2 Minuten, Jens ist schon sprachlos oder eingeschlafen. Jetzt ist die Frage, wir sind durch mit unseren Artikeln, haben wir vielleicht noch was Interessantes? Jens, wie sieht's aus?
Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit in persönlicher Sache. Ich wollte zumindest mal den Kollegen von SEO United danken für den netten Steckbrief, den sie von mir heute live gestellt haben. Mir auch mal wieder Spaß gemacht, so kleine Aktionen mitzumachen. Und ansonsten habe ich eigentlich jetzt gar nichts mehr Konkretes. Ich würde sagen, wir sind wirklich durch mit 1 Minute 2. Das sieht ja mal sauber aus, oder?
Also für alle, die SEO United vielleicht nicht kennen, was ja fast unmöglich ist, dann auch, es ist halt durchaus positiver Steckbrief. Ja, es wurde kein Kopfgeld auf Jens ausgesetzt. Schaut es euch an, wir packen den Link natürlich gerne mit rein und dann habt ihr eigentlich alle Links, die wir jetzt heute besprochen haben, könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Wie gesagt, wir freuen uns unbedingt auf eure Themenvorschläge in der Xing-Gruppe oder schreibt uns, also Jens oder mir, einfach eine E-Mail. Die Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen, sind ja vielfältig, würde ich mal sagen. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Sendung. Schlusswort von dir noch, Jens?
Ja, ich denke, wir sehen uns erstmal, ich hoffe, den einen oder anderen jetzt erstmal noch am Wochenende in Hannover. Sprecht mich an, wenn ich euch übersehe und wenn ich euch schon kennen sollte und wüsst nicht mehr, bitte, ich bin 37, langsam leicht ich das Hirn nach. Dann nicht verwirrt sein, einfach festhalten und lasst uns ein bisschen schnacken, würde mich sehr freuen.
Alles klar, dann wünschen wir euch allseits gute Rankings da draußen und freuen uns auch, euch bei der nächsten Sendung SEO House wieder begrüßen zu können. Alles klar, in diesem Sinne, tschüss.
Bis dahin, tschüss.